Mein heutiger Gast hat Wirtschaft studiert und ist dann beim Film gelandet. Viele Jahre hat er bei großen Film- und Fernsehproduktionen in Deutschland hinter der Kamera gearbeitet. Mittlerweile ist er selbstständiger Dokumentarfilmer. Richard Rossmann, der gebürtige Saalfeldener, hat mit Filmen über seinen Vater, einen Skipionier, und über seine 100-jährige Großmutter bei internationalen Festivals für Furore gesorgt. Bei seinem aktuellen Film geht es um das Schnapsbrennen. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, danke, dass ich da sein darf.
Bei den Radstädter Filmtagen wurde gestern Vormittag Ihr Film gezeigt, Äpfel und Birnen. Normalerweise darf man Äpfel und Birnen ja nicht vergleichen, aber ich nehme mal an, Sie durften beim Drehen sicher kosten. Was ist Ihnen lieber?
Schwierig, ehrlich gesagt, weil alle gut sind, alle Schnapse, aber ich habe schon geheimlichen Favoriten und das sind die Spähbirnen. Also der Spähbirnschnaps ist mein heimlicher Favorit.
Beim Film geht es eben um Hochprozentiges. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Dokumentation über das Schnapsbrennen zu drehen?
Ja, also da muss ich wirklich in meine Kindheit zurückgehen. Und zwar, ich bin als kleiner Bub für den Schnapsbrennhitten gewesen von meiner Großmutter oder meiner Tante, die haben bei mir Schnaps brennt. Und da haben sie so Erinnerungen manifestiert und also diese Dämpfe und diese Gerüche, also speziell dieser scharfe Geruch, der ist mir immer an der Nase geblieben. Und die Schnapsbrennhütten, das ist wirklich ein sehr geselliger Ort, der hat einfach eine Aura. Der hat eine Aura, aber auch, weil es so was ganz Archaisches ist. Das haben ja die Bauern schon zu Maria Theresia-Zeiten gemacht. Das war die Maria Theresia, die den Bauern das Brennrecht gewährt hat. Und in so einer Hütte wird viel geredet und da lässt sich natürlich auch viel erzählen. Und natürlich ist der Schnaps im Film jetzt eher der, sag ich mal, ein beiläufiger Gefährte. Mir geht es natürlich im Vordergrund um die Leute und es lässt sich der Wandel des Bauernseins ganz schön erzählen, auch wenn man bei sowas Archaischem hinschaut. Und vor allem in der letzten Generation. Also diese Generation, die jetzt übernommen hat, da hat sie so viel da bei den Bauern. Und da sieht man eigentlich schön, wie sich das alles verändert und ob der Brauch überhaupt nur so weitergeht.
Sie haben für den Film drei Höfe im Pinzgau besucht und da waren es ja, glaube ich, in erster Linie auch die Seniorbauern, die das Schnapsbrennen betrieben haben. Genau. Das heißt, das ist auch etwas, was man gar nicht so leicht aus der Hand gibt.
Das ist richtig, und zwar darum geht es ja ganz viel im Film, um das Thema der Übergabe. Und das spielt sich auch wieder so schön in diesem alten Brauch wieder. Da steckt so viel Leidenschaft drinnen auch bei den Altbauern. Ich meine, die machen das seit 30, 40 Jahren teilweise, überliefert von der Großmutter oder vom Urgroßvater oder gelernt von der Mutter und vom Vater. Es braucht aber sehr viel Zeit. Und die Jungen haben oft nicht so die Zeit. Ja, also das sind ganz viele Aspekte, die da immer mit einspielen. Aber sicherlich, da sagt die Traudi, sagt einmal, die Jungen, die werden schon auch lernen. Aber man merkt da immer im Zwischentext eigentlich so richtig, auslassen will sie es gar nicht.
Das heißt, der Schnaps ist auch so etwas wie eine persönliche Essenz, die man weitergibt, beziehungsweise nur besonderen Menschen serviert?
Ja, auf jeden Fall. Also den kriegt nicht jeder. Also wenn ich zum Beispiel, da gibt es eine ganz schöne Anekdote von meinen Bauern, ich sage jetzt nicht, welcher das war. Und zwar habe ich natürlich viel, wenn ich bin ja viel unterwegs in Wien und in Berlin. Und eine Wiener Journalistin, die wahnsinnig gern Schnaps mag, die wollte, weil ich habe dann halt so viel geschwärmt von den neuen besonderen Schnaps und so, und dann sagt sie, na, kannst du mir nicht eine Flasche mitbringen? Und das hat so viel Überredungskraft gebraucht, bis ich einen Liter von dem Schnaps gekriegt habe, weil halt der Andreas die noch nicht kennt hat. Ne? In dem Moment, wo man natürlich dann eine persönliche Bindung oder Beziehung mit jemandem aufbaut, dann wird es schon leichter, dass man so einen Schnaps kriegt. Also da steckt ganz viel Liebe drinnen und das kriegt definitiv nicht jeder.
Das ist das Radio Salzburg Café. Schönen guten Morgen am Sonntag. Bei mir zu Gast ist heute Richard Rossmann. Er ist Dokumentarfilmer. Sein Film Äpfel und Birnen wurde gestern beim Radstädter Filmfestival gezeigt. Es ist ein Film übers Schnapsbrennen. Der selbstgemachte Schnaps, der wird von den Bauern im Pinzgau gehütet, fast wie ein Schatz.
Auf jeden Fall. Da gibt es eine Szene im Film, da sagt der Franzer, der Gänzbichler Franz vom Oberhausbauern, der Schneekammerl Schnaps. Also, dass er halt wirklich nur für ganz besondere Gäste serviert wird. Und er sagt da, und eigentlich kann man uns eh selber kalten, weil er so wertvoll ist.
Also da kriegt auch der Begriff oder die Wortwendung der Geist in der Flasche eine ganz andere Bedeutung.
Genau, der schwebt da über alle Höfe drüber.
Jetzt sind Sie selber im Pinzgau aufgewachsen. Warum haben Sie sich dann nach der Matura gedacht, Sie verlassen Salzburg?
Naja, also das war sicher auch der Berufswunsch. Oder irgendwie wollte ich einfach nach der Matura studieren gehen. Und ich meine, daheim haben wir keine Universität. Jetzt muss ich aber gestehen, dass ich damals noch gar nicht so den eindeutigen Berufswunsch Filmemacher gehabt habe. Aber mir war klar, ich will auf die Universität. Ich war eigentlich der Erste in der Familie, der studieren gehen hat dürfen, was ja ein irrsinniges Privileg ist. Da wird aber auch irrsinnig viel Hoffnung in einen projiziert. Ne? Also da werden irrsinnige Erwartungshaltungen an jemanden, also in jemanden projiziert. Das ist jetzt nicht unbedingt alles nur super. Und bin damals nach Wien zum Studieren gegangen und habe Wirtschaft studiert. Und während dem Studium habe ich dann sehr schnell für einen Film gearbeitet und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich der richtige Weg für mich. Also so gesehen war das ein Glückstreffer, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich einmal vom Pinzgau weg und in die Großstadt.
Und Sie waren ja dann nicht nur in Wien, sondern haben auch in New York studiert?
Ich habe ein Jahr in New York studiert. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich ein Stipendium gekriegt habe für die Columbia University und habe auch bei der Österreich-Werbung arbeiten dürfen und für die Österreich-Werbung damals meine Diplomarbeit schreiben können. Und das war 1996 und das war eine super Zeit. Damals war New York auch noch ein bisschen so, also Manhattan auch noch ein bisschen rauer, da war noch mehr möglich im Vergleich zu heute. Da bin ich eigentlich auch sehr dankbar, dass ich das miterleben habe dürfen. Weil heute ist ja Manhattan nur noch von den, sagen wir sagen, Real Estate-Leuten in Beschlag genommen.
Sie sind auch damals schon mit einem sehr observierenden oder beobachtenden Blick durchs Leben gegangen?
Ja, das habe ich immer gehabt irgendwie. Also das ist, ich meine, das ist mir damals vielleicht noch gar nicht so bewusst geworden. Aber heute rückblickend, also wo ich, also ich liebe meinen Beruf. Ich habe also so ein Glück gehabt, dass ich das entdecken habe können für mich. Und das merkt man schon, wenn man rückblickt, dass man da halt schon so viel aufgesagt hat. Und das kann man natürlich alles nutzen für seine Arbeit.
Jetzt lässt sich ja nicht jeder gerne von wem anderen beobachten. Wie gehen Sie da an so Dokumentar-Filmarbeiten heran, dass die Menschen, die Sie porträtieren, nicht sagen, ich will das eigentlich nicht, oder beginnen sich komplett unnatürlich zu verhalten?
Naja, das Wichtigste ist Vertrauen aufbauen. Nicht mit der Tür ins Haus fallen. Das ist aber auch nicht meine Intention. Ich will eigentlich niemanden bloßstellen, also ich will den Menschen in seiner ganzen Komplexität zeigen. Nur, das muss man jemandem auch erst einmal vermitteln. Menschen sind natürlich, gerade bei uns in die Berg zum Beispiel, aber nicht nur da in der Stadt genauso, misstrauisch. Und auch wenn man vielleicht am Anfang eingehend erklärt, nein, ich will sie gar nicht irgendwie schlecht darstellen oder so, da ist immer erst einmal so ein Misstrauen da. Man muss sich einfach Zeit nehmen. Und das ist halt der Luxus von einem Dokumentarfilmer, dass er die Zeit auch hat. Also meistens brauche ich von der Idee bis zum fertigen Film 2,5 bis 3 Jahre, weil ich eben nicht mit der Tür ins Haus fahre und sofort die Kamera auftrage, sondern weil ich eigentlich bei all meinen Protagonisten erst einmal ein halbes Jahr lang nur vorbeikomme, dass wir uns kennenlernen. Und da ist dann schon so eine gewisse Vertrauensbasis gegeben. Und nur so, glaube ich, kann man richtig, oder kriegt man eben auch diesen Einblick gewährt.
Wie hält man da über 2 bis 3 Jahre Arbeit die Spannung und auch das innerliche Interesse aufrecht?
Naja, man braucht eine Leidenschaft dafür, aber es ist ja ein irrsinniges Geschenk, wenn einen Menschen so nahe zu mir lassen. Das ist wie eine Freundschaft auf eine andere Art, eine professionelle Art von Freundschaft. Und das ist eigentlich was total Faszinierendes, finde ich. Und das hat auch Höhen und Tiefen.
Das heißt, Sie haben da zwischendurch vielleicht auch schon mal Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit der Film fertig werden kann?
Ganz oft. Und das ist, kann auch sehr anstrengend sein. Ja? Aber das ist Teil von dem Ganzen. Und wenn einem das gelingt, hinten aussehen, dann ist das ein gutes Gefühl.
Sie hören das Radio Salzburg Café. Mein Gast ist heute Richard Rossmann, Dokumentarfilmer, der in seinen Filmen immer wieder seine Heimat, den Pinzgau, zum Mittelpunkt macht. Zweimal ist auch schon ihre eigene Familie vorgekommen. In ihrem allerersten Film, Ski Heil, die Bretter, die die Welt bedeuten, ist ihr Vater einer der Protagonisten. In dem Film geht's um vier Skipioniere, die 1936 bei den Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen für Österreich gestartet sind. Wie war das denn, den eigenen Vater zu porträtieren?
Na, man lernt den nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Dank der Filmkamera schaut man ja nochmal ganz anders drauf. Es ist, wenn man sie wie von einer Familienaufstellung fast rausnimmt und nochmal drauf schaut. Das ist auch eine Gratwanderung. Das ist spannend.
Haben Sie ihn dafür überreden müssen?
Nein. Also irgendwie, das lag so auf der Hand, dass man dieses Projekt macht. Also für mich war das auch ein großes Glück, ne, aus einer beruflichen Perspektive, aus so einer Familie zu kommen, weil der Skisport so eine heilige Kuh in Österreich ist. Und auf diese, sage ich mal, dunkle Periode hat man nie hinschauen wollen. Natürlich kommt auch diese Familiensituation. Mein Vater war ja schon sehr, sehr alt. Ne? Der war ja schon in den hohen 80ern, wesentlich älter als ich. Also ich hätte ja auch sein Enkel sein können. Deswegen habe ich durch diese Distanz vielleicht auch im Alter, weil ich kannte meinen Vater eigentlich nur seit den 70er Jahren. Und ich habe immer diese Geschichten aus dem Weltkrieg gehört und er hat immer gesagt zu mir, ich habe so eine gute Zeit gehabt im Krieg. Und diesen Satz fand ich ja völlig absurd. Das habe ich ja nicht verstehen können. Also das lag alles so auf der Hand, diesen Film zu machen.
Das heißt, Sie haben sich vorher da auch schon mit seinem Leben unter dem nationalsozialistischen System auseinandergesetzt? Hat das in der Familie eine Rolle gespielt oder ist das eher verschwiegen worden?
Naja, wir haben jetzt nicht groß drüber geredet. Ich meine, der Papa war jetzt nicht in der Partei und nix. Er hat in Berlin studiert an der Schule, wo die ganzen SS-Leute teilweise auch ausgebildet worden sind. Aber er selber war nie in der SS. Er war halt ein Sportler und er hat sich vielleicht erstmal auch verführen lassen von dem als junger Mensch. Da sind so viele Fragezeichen, die dann auftauchen als Kind. Ne? Und das ist eigentlich sehr persönlich, aber irgendwie finde ich für die Aufarbeitung auch heute sehr wichtig. Ich habe das als Kind oft mitgekriegt, weil viele haben gar nicht die Möglichkeit gehabt, jemals das aufzuarbeiten, was passiert ist. Ja? Und ich erinnere mich, wir waren in Spanien im Urlaub, zu zweit, und er hat nachts oft irgendwie im Schlaf über diese Kriegserlebnisse fabuliert. Und ich war ein junger Bub, das hat mir irrsinnig Angst gemacht. Und über das konnte ich natürlich damals nicht reden. Und das ist, hat sich alles so aufgetürmt und irgendwie ist das so auf der Hand gelegen, einmal ihn darüber zu befragen in dem Film, um mal besser zu verstehen, was da wirklich passiert ist. Und man kriegt nie eine genaue Antwort. Aber es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, damit sie die Geschichte nicht wiederholt.
Das heißt, es war auch für Sie selber oder für das Familiensystem fast heilsam, diesen Film zu drehen, weil zumindest einmal gesprochen wurde darüber.
Genau, genau. Obwohl man muss schon ehrlich sagen, der Papa, ich meine, er hat schon sehr schnell erkannt, was da los ist. Zumindest hat er mir das immer so gesagt. Ich glaube ihm das auch. Er war nie ein politischer Mensch. Dennoch, also man bleibt immer so ein Fragezeichen in der Luft. Ich glaube, für uns alle.
Andererseits war Ihr Vater, Richard Rossmann Senior, auch einer der großen Skipioniere des Landes. Wie haben Sie das mitbekommen? Sind Sie auf Skiern quasi aufgewachsen?
Ich glaube, ich habe schon Skifahren können, da habe ich noch gar nicht gehen können. Also ich war mit 18 Monaten, habe ich meine Mutter das erste Mal auf Skiern gestellt und das erzählt sie heute noch gern. Da bin ich dann überhaupt nicht mehr, es hat geschneidert an dem Tag und mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich eine richtige Schneehammer aufgehabt habe. Also ich komme aus einer totalen Skifahrerfamilie.
Das heißt, das ist heute auch noch Thema?
Das Skifahren? Ja, immer weniger. Meine Mama ist jetzt in Pension, die hat ja dann auch eine Skischule gehabt. Ich glaube, sie war die erste Skischulleiterin im Land Salzburg. Die kümmert sich jetzt um meine 106-jährige Großmutter, also die bald 106 ist. Die hat keine Zeit mehr zum Skifahren. Ich gehe gern Skifahren, aber wenn nicht viel los ist. Bin fast ein bisschen eher zum Tourengeher geworden.
Weil Sie Ihre Großmutter erwähnen, die mittlerweile 106 Jahre alt ist, über die haben Sie auch einen Film gemacht und auch ein bisschen für sich selber nach Erklärungen gesucht, wie ein Mensch überhaupt so alt werden kann. Auf welche Antworten Sie gekommen sind, darüber reden wir gleich weiter. An die 1300 Menschen in Österreich sind über 100 Jahre alt. Eine davon ist die Großmutter meines heutigen Gastes im Radio Salzburg Café. Richard Rossmann ist Dokumentarfilmer. Er lebt in Saalfelden und in Berlin. In einem seiner Filme hat er seine Großmutter Dresel Handel porträtiert. Sie ist mittlerweile 106 Jahre alt. Tag aus, Tag ein hat der Film geheißen.
Da muss ich sagen, ich wollte nicht schon wieder einen Film über die Familie machen. Aber als ich halt den Film gemacht habe über die vier Skipioniere, also da bin ich natürlich auch viel in der Küche von meiner Großmutter gesessen mit der Kamera und habe halt ab und zu auch meine Großmutter gefilmt und habe dann dieses Material schon so ein bisschen gehabt. Und die Geschichte von meiner Großmutter ist natürlich auch faszinierend und ist stellvertretend für viele Frauen aus ihrer Generation, die im Grunde ihr ganzes Leben lang immer hart arbeiten, gearbeitet haben, die nie wirklich im Urlaub waren. Meine Großmutter ist einmal im Urlaub gewesen in 100 Jahren, so ungefähr. Da denkt man oft drüber nach, über solche Geschichten. Und meine Großmutter, ich habe meine Großmutter ab und zu gefragt, also sie hat sehr hart gehabt eigentlich, weil die Familie, in die sie hineingeheiratet hat, hat sie sehr schlecht, also nicht akzeptiert am Anfang. Und dann ist mein Großvater sehr früh gestorben. Und ich habe sie dann oft gefragt, wieso bist du nicht weggegangen? Wieso bist du nicht irgendwo hingegangen, wo du es vielleicht besser haben hättest können? Und dann hat sie mich immer angeschaut und sie hat irgendwie diese Frage gar nicht so richtig reflektiert, weil für sie das nie eine Option gewesen war. Ich meine, wir leben heute in einer Zeit, wir haben so viel mehr Optionen. Also die Frauen haben Gott sei Dank heute auch viel mehr Rechte, die und sind irgendwie emanzipierter. Die können schneller mal die Tierze machen heute, weil sie es vielleicht auch schon über die Generationen besser gelernt haben. Und meine Großmutter hat das damals nicht gemacht und hat aber irgendwie gekämpft. Also, und das hat mich schon fasziniert. Ja. Mir halt war halt auch wichtig, weil meine Großmutter war ja schon über 90 und hat immer noch das Wirtshaus geführt, dass die Figur auch so in so einem hohen Alter ist. Und ich habe niemanden gefunden, also ich habe keine Wirtin gefunden, die auch der 90 ist und immer noch ein Wirtshaus führt. Die hat es einfach nicht gegeben und deswegen habe ich mich dann entschieden, da nochmal hinzuschauen.
Wie denken Sie, konnte Ihre Großmutter überhaupt so alt und so fit werden? Das ist ja etwas, was sich vielleicht jeder wünscht, aber sich kaum einer vorstellen kann und dann für die wenigsten auch tatsächlich in Erfüllung geht.
Ich denke da ganz oft drüber nach, was das Geheimnis sein kann. Es ist, glaube ich, diese irrsinnige Willenskraft, die sie hat. Und auch eben, dass man nicht so, was ich vorher gesagt habe, alles so zerdenkt. Und zwar, dass man an was glaubt und das einfach macht. Und ich glaube, das hat sie sehr weit getragen, eben bis, dass sie, ich meine, sie ist jetzt eigentlich nur Wahnsinn. Also sie hat so eine Aura. Das hat wirklich was, einfach nur mit ihr da sitzen, das hat wirklich was ganz Besonderes.
Das heißt, sie hat immer eine Akzeptanz gehabt, dem gegenüber, was gerade so in ihrem Leben passiert ist.
Genau, sie hat es eigentlich annehmen erkennen, wie man sagt, auf Binzgarisch.
Das ist das Radio Salzburg Café. Mein Gast ist heute Dokumentarfilmer Richard Rossmann. Er dreht Filme über Menschen, die sich darin in ihrer ganzen Authentizität zeigen, und Filme über seine Heimat, den Pinzgau. Wobei sie sich am Begriff Heimat ja auch immer wieder gerne reiben.
Ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, oft auch, wenn man sagt, ich bin da daheim und ich schaue nicht so links und rechts, das kann auch helfen. Also ich sage mal, mir schlagen zwei Herzen, der Pinzgauer, ja, und der Weltenbummler. Und deswegen kommt das wahrscheinlich so viel in meinen Filmen vor, das Thema Heimat. Und das ist ja ein total wichtiges Thema für mich. Und ich bin da auch nicht immer einverstanden mit den Pinzgauer, aber ich bin da auch nicht einverstanden mit den Großstädter teilweise. Ja. Also das ist ja immer ein Thema, an dem man sich reibt. Der Begriff Heimat ist ja sowieso ein teils schwieriger Begriff und dann auch wieder überhaupt nicht. Also für mich ist eigentlich überhaupt kein schwieriger Begriff. Ich meine, jeder hat seine Identität und ich habe halt zwei Identitäten. Ich sage mal, ich habe zwei Identitäten. Ich bin der Pinzgauer und ich bin der Weltenbummler. Deswegen reibe ich mich dann auch gern an meine Protagonisten oder an die Menschen, wenn sie so dogmatisch mit dem Begriff umgehen. Zum Beispiel, wenn also ein Protagonist zu mir sagt, eine Heimat haben wir schon, eine schöne. Wem das nicht gefällt, der gehört gar nicht daher. Oder eine Heimat haben wir schon eine schöne. Wem das nicht gefällt, der kann sich gleich einen Strick kaufen. Das ist wie fast schon wie ein Selbstschutz. Da tue ich mich dann schwer, da reibe ich mich dann an dem Thema Heimat. Das Gleiche ist aber, wenn ich in diesem Armani-Film den selber gestrickten Janker von meiner Großmutter anhabe, den ich wirklich über alles liebe, ja. Und dann bin ich in Wien und triff auf irgendeinen Großstädter oder auf jemanden, der vom Land in die Stadt gezogen ist und mich dann blöd anredet und sagt, wieso kannst du auf einen gestrickten Janker? Ich meine, das ist ja totale Heimatdümmelei. Das ist genauso ein Dogma und eine Art von Selbstschutz wie das andere. Und deswegen ist für mich das Thema Heimat so wichtig. Da kann man sich nicht genug abarbeiten, um diese ganzen Dogmen und Vorurteile aus der Welt zu schaffen.
Was bedeutet für Sie Heimat? Viele Menschen setzen das ja nicht unbedingt nur mit dem Ort gleich, in dem sie aufgewachsen sind, sondern auch mit den Menschen oder mit Freunden oder sehen das ein bisschen weiter?
Na, für mich ist das eben Identität, ja. Und Identität ist ja nicht nur, wo ich geboren bin, sondern was ein Menschen über die ganzen Jahre, die er leben darf, ausmacht. Und wie gesagt, also ich bin in der ganzen Welt genauso daheim wie in Pinzgau und ich habe in Pinzgau tolle Freunde und meine Familie, die ich sehr schätze, aber ich habe auf der ganzen Welt Freunde, die ich gern mag und die gehören genauso zu meiner Heimat wie die Leute daheim.
Weil Sie vorher den Armani-Film angesprochen haben, da sind Sie einer von 5 Protagonisten aus der ganzen Welt. Wie wurden Sie dafür ausgewählt? Also Sie können sich ganz offiziell Markenbotschafter von Armani nennen?
Nee, das ist wirklich aus dem Nix gekommen, mehr oder weniger. Und zwar 2015, im Sommer 2015, hat das Telefon klingelt, die italienische Nummer. Ja, hallo Riccardo, ist das Richard Rossmann? So in einem italienischen Dialekt. Hat die Produktionsfirma angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, Markenbotschafter von Armani zu werden. Also das heißt einmal eher so, ich glaube, das ist jetzt ein schlechter Scherz von wem. Aber das war eben kein Scherz. Und so haben sie mich quasi eingeladen in dieses Auswahlsverfahren und da waren dann 500 Leute und ich habe einen Text schreiben müssen über meine Arbeit, wo es eben auch um diese Heimatbezogenheit geht, weil das haben sie gesucht. Sie haben eben Künstler, Filmemacher gesucht, die sich mit dem Thema Heimat beschäftigen. Und habe dann den Text geschrieben und habe auch ein paar aktuelle Fotos von mir schicken müssen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das war's. Dann habe ich nie wieder lang nichts davon gehört. Und im November haben sie mir dann wieder angerufen. Ich wäre jetzt unter die letzten 3 und dann der Herr Armani selber wird das eben dann entscheiden. Aber sie brauchen nur einmal ein aktuelles Foto. Dann habe ich nur mehr aktuelles Foto geschickt. Habe einen Freund von mir gefragt, der Fotograf ist, damit das ein bisschen professioneller ausschaut. Also habe ich ihnen das geschickt. Ja, und im Dezember haben sie mir dann angerufen, dass eben der Armani persönlich, der trifft eben die Entscheidungen für Markenbotschafter, mir ausgesucht hat. Und das war irgendwie schon irgendwie krass.
Giorgio Armani ist auch schon 85 und Herrscher über sein Design-Imperium. Für diesen Spot sind Sie selber das erste Mal vor der Kamera gestanden. Ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich etwas ungewohnt. Aber darüber wollen wir gleich weiterreden. Das ist das Radio Salzburg Café. Mein Gast ist heute Filmemacher Richard Rossmann. Ein 45-jähriger Pinzgauer, der plötzlich Armani-Model wird. Richard Rossmann, Dokumentarfilmer aus Saalfelden, ist heute bei mir zu Gast im Radio Salzburg Café. Die Italiener haben einen heimatbegeisterten Österreicher gesucht und Sie gefunden. Wie war das eigentlich für Sie, erstmals selber vor der Kamera zu stehen?
Ich muss sagen, ich habe mich am Anfang überhaupt nicht wohl gefühlt vor der Kamera, weil ich bin nicht so wahnsinnig gern vor der Kamera. Aber das sind lauter Profis gewesen natürlich. Und interessant ist ja auch diese Fotokampagne gewesen. Die haben ja da irgendwie ganz viele Fotos gemacht. Und das hat natürlich mich gereizt, weil man nicht nur als Model irgendwie auf einem Plakat hängt, sondern weil da stand halt auch Filmemacher und mein Name. Also im Grunde haben die halt auch meine Arbeit gewürdigt. Und deswegen war das für mich dann eigentlich eine interessante Geschichte. Und irgendwie ist es halt auch lustig, wenn man dann so Fotos von Freien geschickt kriegt, weil sie an einem Times Square gesehen haben oder am Flughafen oder in irgendeinem glossy Magazin. Das hat irgendwie natürlich auch kurz einmal, so, also so 15 Seconds of Fame, das hat halt auch mal was Lustiges.
Und hätte es dann auch Spaß gemacht, so die zweite Karriere als Männermodel? Haben sich andere Agenturen dann daraufhin auch noch gemeldet?
Also gleich in der ersten Woche, nachdem diese Kampagne gestartet ist, und die ist ja wirklich weltweit gestartet, ja, teilweise mit so riesigen Bannern, habe ich einige Angebote gekriegt, aber also das wäre jetzt nicht meins. Überhaupt nicht.
Wie waren die Dreharbeiten? In welcher Größe reist da ein Team an, um einen Werbespot zu machen? Wie lang war der?
Ja, der Werbespot, der war schon 1:40, also der war ziemlich lang, irrsinnig aufwendig natürlich. Ich meine, die Crew ist von über Brasilien, Rio bis London, sind die alle eingeflogen und angefahren gekommen und das waren über 20 Leute. Also das ist gleich dann halt so eine wirklich große Sache. Ich habe das halt kennt von früher, weil ich ja früher selber Werbung gemacht habe. Das war natürlich ein Glück, dass ich, also für mich, da habe ich schon so ein bisschen eine Idee gehabt, was auf mich zukommt.
Wobei, ich glaube, die wollten ursprünglich sie ja in die französischen Alpen versetzen und es brauchte Überredungskunst, das dann tatsächlich in der Heimat, um den Begriff wieder zu strapazieren, im Pinzgau zu drehen.
Ja, nein, da habe ich schon gleich wieder mal lachen müssen. Ich dachte, nein, das ist halt die Werbung. Also man macht einen Werbespot über einen Filmemacher und seine Heimat und will das dann aber in Frankreich drehen. Dann habe ich eben angerufen und gesagt, ihr wisst aber schon auch, dass wir eine schöne Heimat haben oder dass bei uns die Berge auch schön sind. Die kannten halt einfach den Pinzgau gar nicht.
Und die ganze Crew war im Schloss Brilau untergebracht?
Genau. Das war ein super Zufall, dass da gerade frei war, weil das natürlich sehr praktisch war, dass die alle unter dem Dach wohnen haben können.
Und Sie waren ja eben nicht der Einzige, es waren insgesamt 5 Menschen, kreative Menschen aus der ganzen Welt, die da als Markenbotschafter ausgewählt wurden. Ich glaube unter anderem ein Surfboard-Designer, eine Foodblockerin, also Menschen mit kreativen Berufen.
Genau, sie haben halt Leute ausgesucht, die irgendwie alle mit ihrer Heimat verbunden blieben sind. Also die Rodeo-Reiterin, die vor allem halt in Oregon, die hat ja ihren Stall in Oregon und ihre Pferde in Oregon. Und die ist auch die Miss Rodeo Oregon geworden. Oder die Mimi, die Foodbloggerin, die vor allem, sage ich mal, französische Ingredienzien in ihrer Küche oder in ihrem Foodblog verarbeitet. Also das war ihnen halt wichtig.
Jetzt weiß man von internationalen Models, die kriegen da teilweise gigantische Gagen. Wie war das bei Ihnen?
Das würden Sie jetzt gern wissen, gell? Naja, also ein paar Brünn habe ich auf jeden Fall gekriegt.
Mein Gast im Radio Salzburg Café, Filmemacher Richard Rossmann, lebt abwechselnd in Saalfelden und Berlin. Ist das ein Gegensatz, den Sie im Leben brauchen?
Ja, total. Ich muss aber sagen, es hat sich ja familiär bedingt, dass ich in den letzten 10 Jahren viel daheim sein wollte und halt auch näher meiner Familie sein wollte und auch dadurch so ein bisschen die Projekte ausgesucht habe. Aber ich brauche auf jeden Fall dann auch wieder den Gegensatz Großstadt und die Welt und das wird sich sicher nicht ändern und ich habe mir jetzt eigentlich auch fest vorgenommen, so einen Rhythmus einzuhalten. Also der nächste Film, also ich recherchiere gerade für 2 neue Projekte, da geht es um ganz was anderes wie den Pinzgau.
Sie haben ja auch schon mal einen Film im Berliner Milieu gedreht, mhm. Max und die anderen. Das waren homosexuelle Männer. Sie haben quasi das Liebesleben von homosexuellen Männern porträtiert.
Ich finde das sehr schön, dass wir da einmal drüber reden, weil bis jetzt hat mir ein österreichischer Journalist auf das noch nie angesprochen. Und Österreich ist eigentlich das einzige Land, das den Film nicht gezeigt hat, was ich bis heute nicht verstehen kann, weil der Film war in der ganzen Welt eigentlich total erfolgreich und das sagt auch irgendwie ein bisschen was über unsere Heimat aus. Ja, nein, das war mir einfach wichtig, hat mit meiner eigenen Sexualität auch zu tun, da hinzuschauen und ich wollte aber auch was ganz anderes machen, nicht immer das Gleiche.
Dieser Film hat aber dann auch für Unruhen gesorgt bei der Premiere in Kiew, da ist ein rechter Mob anmarschiert und Sie selber mussten aus dem Kino flüchten oder ist das jetzt zu dramatisch zusammengefasst?
Nein, das ist überhaupt nicht dramatisch zusammengefasst und es war eigentlich fast noch ein bisschen schlimmer und zwar der Dima, das ist der ukrainische Protagonist, der da relativ oder sehr offenherzig über seine Sexualität spricht, war, glaube ich, der erste schwule Mann in einer Dokumentation aus der Ukraine, der offen über das redet. Und das war natürlich für die Ukraine, die teilweise sehr homophob ist, extrem ein schwieriges Thema. Und als der Film angekündigt worden ist, gab es anscheinend schon irgendwelche Aufrufe von den Rechten. Und ursprünglich war diese ganze Reihe von Filmen, das ist ein bisschen wie die Berlinale. Die Berlinale hat ja auch eine Reihe, wo es sich um so LGBT, wie sagt man, Themen handelt. Und dieses Kino ist abgebrannt worden. Ja, also damit ging das schon mal los. Ja. Und das war am Mittwoch und der Film war für einen Freitag geplant. Also das war das älteste Kino Kiews und das ist einfach niederbrennt worden. Ja. Also das muss man sich einmal vorstellen. Und ich war damals noch beruflich woanders unterwegs. Und habe dann auch natürlich Bammel gekriegt, da hinzufahren, weil ich musste meinen Film präsentieren, weil ich natürlich schon gespürt habe, das kann echt krass werden, ne? Das kann echt schlimm werden. Und bin dann aber natürlich hingeflogen, weil ich wollte natürlich auch meinen Mann stehen und habe dann mit der Filmfestivalleitung geredet und gesagt, bitte, sind wir da eh vorsichtig, seid ihr eh vorsichtig. Und die sind natürlich da schon ein bisschen abgebrühter, die sind das schon mehr gewohnt, ja. Irgendwie auch einmal, die sind natürlich auch vom Maidan und von diesen ganzen Demos eine wesentlich härtere Gangart gewohnt. Und es war dann aber so, Der Film ist gestartet in einem riesig großen post-sowjetischen Kino. Das war wirklich fantastisch eigentlich, diese Riesenleinwand, dieses alte Kino, da den Film zu zeigen. Das war wirklich was Großes, das war wirklich was Besonderes. Und da waren sicher über 300 Leute im Kino und das war aber eiskalt, die haben keine Heizung gehabt. Und dann ist Folgendes passiert, ich habe meine Rede gehalten vor dem Film und der Film ist losgestartet, aber nicht synchron mit den ukrainischen Untertiteln gelaufen. Und was mich natürlich als Filmemacher dann geärgert hat, und das haben die dann auch versucht zu reparieren. Und da müssen Sie sich vorstellen, 300 Leute haben 70 Minuten in dem Kinosaal gewartet, bis das repariert haben. Das ist keiner gegangen, es war eiskalt. Die haben das einfach schauen wollen. Das war schon beeindruckend. Und dann ist der Film wieder von vorn losgegangen. Wirklich eigentlich genau die Länge, die er dauert hat. Und ich bin dann in diesen Zwischengang ausgegangen und habe gewartet, weil ich schaue mir eigentlich den Film selber nicht gerne an, wenn das Publikum drinnen sitzt. Und dann habe ich schon immer von oben, da ist um die Ecke Gebrüll gehört und so ein Geschrei und schau dann auf, und dann waren da 25 maskierte Männer, so mit Sturmgewehren und wirklich so Militärkleidung vermaskiert, die wollten in das Kino rein und da war ein paar Polizisten, die sie festgehalten haben. Das war die Ultrarechte, die waren so aufgeheizt und das ist dann in einem totalen Tumult geendet und dann hat das Festival wirklich, also diese Festivalorganisatoren haben wirklich Angst gehabt. Und haben dann irgendwie schnell das Kino evakuiert in einem Hinterausgang und wir sind alle in die ukrainische Nacht verschwunden. Sowas ist noch nie passiert und vor allem, dass das Kino abbrennt war. Wann ist das, war schon arg.
Das ist das Radio Salzburg Café. Mein Gast ist heute Richard Rossmann. Sein Film Max und die anderen über das Liebesleben von schwulen Männern hat in der Ukraine für rechtsradikale Ausschreitungen gesorgt. Wie war das für Sie als Filmemacher, so eine krasse Reaktion auf den eigenen Film mitzuerleben?
Naja, Kunst ist eine Waffe, kann ich nur sagen. Und es ist gut, dass es gibt. Auch wenn man manchmal was aushalten muss. Also ich bin sicher daraus gewachsen. Und wir müssen das weitermachen und man muss zu dem stehen, was man ist. Und ja, das ist ganz wichtig.
Was Sie gesagt haben, Sie haben auch schon zwei neue Filmprojekte am Laufen, die diesmal sicher nicht im Pinzgau stattfinden werden. Kann man da schon ein bisschen was erzählen? Wie weit entfernt führt es Sie?
Ich rede ja nicht gerne über ungelegte Eier. Das eine wäre sogar teils in Österreich und das andere ganz verteilt auf, da wird es drei Protagonisten geben, Protagonistinnen vor allem. Eine davon lebt in London, eine lebt in Wien und die andere in New York. Viel mehr will ich noch nicht verraten.
Ein Frauenfilm?
Naja, ein Frauenfilm nicht, aber also die Protagonistinnen sind Frauen.
Was sind Ihre Wünsche, Ihre nächsten Ziele, auch persönliche?
Meine Wünsche? Dass die Menschen irgendwie mehr im Jetzt leben. Ich meine, dass ich selber das auch schaffe, mehr im Jetzt zu leben. Dass man nicht immer alles so bewertet gleich. Dass man anders hinschaut. Ja. Also das gilt für die Politik vor allem auch, finde ich. Eine gewisse Großzügigkeit, weil es ist so diese Selbstverständlichkeit, in der wir leben und wie es uns so gut geht, ja, anderen nicht. Ich meine, das ist, da treibt man selbst dann gerne mal, ist man gerne ein bisschen zu überheblich und sein eigenes Ego mehr in den Hintergrund stellen. Das wird vielen Menschen, glaube ich, mir auch manchmal ganz gut tun.
Jetzt wirken Ihre Filme ja immer sehr ruhig. In Jugendsprache würde man fast relaxed oder gechillt sagen. Sind Sie das selber auch?
Immer mehr. Aber es ist noch ein langer Weg dahin.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, weiterhin viel Erfolg und danke für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Radio Salzburg. Der Fragebogen im Radio Salzburg Café.
Richard Rossmann, Ihre Lieblingsfarbe?
Fängt schon schwierig an, aber ich mache gerade einen Blog auf Instagram, der heißt 365 Lieblingsfarben und da mache ich jeden Tag ein Foto von irgendeinem Menschen, dem ich begegne und frage ihn nach seiner Lieblingsfarbe. Das heißt 365 Favorite Colors und die Leute haben alle möglichen Lieblingsfarben. Es gibt welche, die haben keine. Mir, ich glaube, ich gehöre da dazu, aber Grüntöne sind sicher, gehören zu meinen Lieblingsfarbtönen.
Haben Sie eine Lieblingsspeise?
Die Zwetschgenknödel von meiner Großmutter.
Gibt es ein Lieblingsurlaubsland?
Die ganze Welt.
Ihr Lieblingsfilm?
Es gibt Lieblingsregisseure, aber Phasen, wo ich einen Film toll finde, aber einen Lieblingsfilm träume ich nicht so.
Sind Sie Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher, weil es in der Früh einfach schön ist.
Haben Sie Vorbilder?
Ja, bei den Filmemachern definitiv. Also Michelangelo Antonioni, der hat mich wirklich immer wieder beeindruckt.
Welches Buch liegt momentan auf Ihrem Nachtkastler?
Von dem Simon Strauss, 7 Nächte.
Um was geht's da?
Lohnt sich reinzulesen. Es geht nicht ein bisschen, dass wir uns so verloren haben in unserem Sein, vor allem auch unserer Generation ein bisschen. Werde den nochmal anders aufstellen und er macht einen Pakt mit dem Teufel, dass er 7 Nächte lang die Todsünden ausleben kann. Und das ist einfach ein ganz spannendes Buch.
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Das ist eigentlich ein schwieriges Wort, finde ich. Am schönsten ist, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf machen kann und damit ein gutes Gefühl einfach hat. Das ist vielleicht sowas wie Erfolg. Aber sicher nicht Geld.
Wie würden Sie Glück definieren?
Jeden Tag aufwachen dürfen, gesund sein zu dürfen und zu wissen, dass da Menschen sind, die einen lieben.